Hallo aus dem wunderschön verschneiten Dorsten Holsterhausen. Wir haben heute unsere Sondersendung zum Valentinstag. Liebe Schritte, Valentinstag to go mit der Pfarrerin Dennis Bongers. Los geht's.
Wortschritte, evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Hallo Frau Bongers.
Hallo.
Schön, dass Sie dabei sind heute.
Ja,
bei
danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Weil wir haben ja heute eine Sonderausgabe zum Valentinstag. Liebe Schritte, Valentinstag to go.
Ja.
Ich würde vorschlagen, die ersten 20 Schritte gehören Ihnen, um sich mal kurz vorzustellen.
Mein Name ist Denise Bongers, ich bin Pfarrerin im Probedienst in der Kirchengemeinde Dorsten. Ich bin verheiratet, ich habe keine Kinder, habe aber seit letzter Woche Samstag einen Hund, einen Riesenhund, mein kleines Riesenbaby namens Manni.
Ja. Was ist das für eine Sorte?
So ein Herdenschutzhund-Mix. Man kann das nicht genau sagen, ist aus dem Tierschutz, aus Rumänien. Unser kleiner Asylant, sagen wir immer. Und ich bin komme ursprünglich aus Wanne-Eickel. Man sagt nicht Herne, ich komme aus Wanne-Eickel. Ich bin ein kranker Kirmeskind sozusagen. Mhm. Ich liebe das. Und wer mich wirklich kennenlernen möchte, sollte von mir wissen, dass ich Eis liebe, aber ich mag oder beziehungsweise ich hasse sogar Schokolade. Wenn mein Mann Schokolade isst, kann ich ihn nicht mehr küssen, weil ich das nicht riechen kann.
Echt? So schlimm
wirklich,
ist das?
Wirklich, es ist so schlimm.
Okay, dann muss er aber nur noch Eis essen.
Nö, er hat 1,5 Kilo Schokolade zum Geburtstag bekommen und freut sich, dass ich sie nicht mag.
Frau Bongers, wir haben heute eigentlich ein Blind Date, oder?
Oh, wir haben ein Blind Date bei Sonnenschein, bei Schnee. Ich finde es wundervoll.
Wir kennen uns nämlich gar nicht.
Nee, also
wir haben uns
vielleicht mal gesehen, aber nicht richtig kennengelernt.
Also ich kann mich wirklich gar nicht erinnern.
Ja.
Von daher, ich habe ein Blind Date, ich weiß nicht, was Sie haben.
Ja, dann freue ich mich darauf, Sie heute gut kennenzulernen.
Ja, Dito. Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick?
Also ich glaube, dass das möglich ist. Warum auch nicht? Also wenn man sich sieht und irgendwie da sich was entwickelt. Ich glaube, das ist aber so eine Art Verliebtsein. Liebe muss sich meiner Meinung nach entwickeln.
Okay. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? War es Liebe auf den ersten Blick?
Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns kennengelernt in der Schule, im Geschichts-LK und Lateinunterricht.
Ja.
Er war auf einem anderen Gymnasium und er ist dann immer zu uns rübergekommen. Und wir sind zusammengekommen auf LK-Fahrt nach Wien. Ganz romantisch.
Nach Wien?
Ja.
Okay.
Aber wir mussten beide ein bisschen überrumpelt werden, weil wir beide sehr schüchtern waren und vorher schon ein bisschen miteinander geschrieben haben und so. Ganz romantisch manchmal. Und wir wussten beide voneinander, dass es funkt.
Hätten Sie sich vorstellen können, Ihren Mann auch über eine Online-Plattform kennenzulernen? Also eine Dating-Plattform?
Also damals glaube ich nicht, weil das war einfach noch nicht so en vogue. Warum nicht? Also heutzutage könnte ich mir das, glaube ich, gut vorstellen, aber ich muss ja nicht mehr suchen. Von daher brauche ich das nicht. Aber wir haben uns damals so über ICQ geschrieben und so. Ne? Also das, was man halt unter Schülern damals so gemacht hat.
Ja.
Und ehrlich gesagt ist man da auch ein bisschen mutiger gewesen. Ne? Mhm.
Ja. Also es gibt 7 Millionen Menschen, die diese Online-Plattform nutzen.
Ja.
Verstehen Sie, warum die das tun?
Ach, ich glaube schon, weil es einfach deutlich einfacher ist, darüber miteinander zu schreiben, so ein bisschen anzutasten, passt es oder passt es vielleicht gar nicht.
Ja.
Und dann auch eine gewisse Auswahl zu haben, ein bisschen einfacher aus sich herausgehen zu können, diese Schüchternheit ablegen zu können, ist, glaube ich, darüber deutlich einfacher.
Ja. Genau. Ja gut, aber manche Menschen würden sich auch nie begegnen. Ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen.
Ja.
Ich habe damals meine Partnerin 2006 halt auch über so einen Chat getroffen. Wir wären uns nie begegnet, weil ich kam ursprünglich aus Hagen, sie aus Gelsenkirchen. Ja. Und von daher war es für uns natürlich jetzt das Glück.
Genau.
Woran erkennt man Liebe?
Ach, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, woran man Liebe erkennt. Liebe erkennt man, wenn es im Bauch kribbelt.
Ja.
Liebe erkennt man, wenn man sich ansieht und weiß, hallo.
Hallo.
Es passt.
Ja.
Liebe erkennt man, wenn man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass man also auch in den Momenten, wo man nicht beieinander ist, weiß, da ist jemand anderes und der sieht einen, auch wenn man gerade gar nicht da ist.
Roger Willemsen, der leider zu früh gestorben ist, hat einmal gesagt, Liebe ist der letzte und größte immerwährende Traum. Hm. Wie sieht Ihr Traum von Liebe aus?
Mein Traum von Liebe sieht aus, dass ich erstmal bis zum Ende meines Lebens mit meinem Mann verheiratet bin, wir Kinder haben und ganz glückselig miteinander alt werden und uns streiten, miteinander lachen bis ans Ende des Lebens. Und mein Traum von Liebe im Allgemeinen sieht danach aus, dass Liebe sich auf der Welt verbreitet. Ne, dass es im ganz Kleinen anfängt und ganz groß wird, Tag für Tag. Und ich glaube, das passiert. Es passiert im Moment, es passiert in Corona-Zeiten, es passiert morgen, das passiert immer wieder. Und ich glaube, das ist ein Traum, der irgendwann, so wird es mir versprochen, wahr werden wird.
Macht Liebe Sie glücklich?
Total.
Wie äußert sich das?
Man merkt es in meiner Sprache.
Na, man sieht es Ihnen an.
Das sieht man mir immer an.
Ja.
Man sieht mir immer alles sofort an. Ich werde rot und ich lache und meine Augen strahlen. Ich glaube, das ist auch etwas, was mein Mann an mir liebt.
Sehr schön.
Ja, es macht mich total glücklich, weil ich glaube, Liebe macht einen glücklich. Okay. Ja, Liebe gibt einen Sinn. Liebe ist einfach das Größte, was es auf der Welt gibt.
Ja. Gibt es Liebe eigentlich nur als Bauchgefühl oder hat Liebe auch was mit Verstand zu tun?
Ich glaube, dieses Bauchgefühl, diese Schmetterlinge im Bauch, was wir vielleicht am Valentinstag wieder haben oder so, das ist eine Form der Liebe, eine Sichtweise vielleicht, wie sie sich gerade zeigt. Aber Liebe ist für mich viel tiefgründiger. Liebe ist für mich nicht nur das Gefühl, sondern auch das Wissen, dass ich mich auf den anderen verlassen kann, das Wissen, dass da jemand ist, das Wissen, dass ich in schlechten wie in guten Zeiten, dass ich mit meinem Partner weinen, lachen, alles kann, ne? An seiner Schulter hängen kann und er für mich da ist und dass ich das aber im tiefen Inneren weiß. Und wenn es dann mal Reibungspunkte gibt, Streit gibt, dass das dann trotzdem überwiegt. Das kann man, glaube ich, gar nicht richtig beschreiben. Das muss man einfach. Ich finde, es ist schon eine Art von Gefühl,
ja.
Weil das Gefühl einem immer die Bestätigung gibt.
Ja.
Wenn es mal nicht so ist, dann kann man immer noch wieder mal hinschauen und versuchen, sich daran zu erinnern.
Was ist denn das? Was ist denn neben der Liebe das Wichtigste in einer Beziehung?
Ich finde das eine sehr schwere Frage, weil ich glaube, das Wichtigste ist die Liebe. Weil aus dieser Liebe heraus alles hervorkommt. Ob das Ehrlichkeit ist, ob das Treue ist, ob das Verständnis füreinander ist, ob das Respekt ist, ob das es ist, dass man sich mal ehrlich anschnauzen kann, was man voneinander hält im Moment.
Mhm.
Ne? Also das geht alles aus dieser Liebe hervor. Wenn es diese Liebe nicht gibt, wenn die nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Das heißt nicht, dass ich sie tagtäglich spüren muss.
Ne? Ah, okay.
Das hat wieder was mit dieser Selbstverständlichkeit zu tun, die dahinter steckt.
Also ja, nicht immer das Kribbeln jeden Tag?
Nee.
Okay.
Nö, das wäre auch irgendwie, das wäre blöd. Dann muss ich mich ja jeden Tag neu verlieben. Das brauche ich nicht.
Hallo. Wie halten Sie Ihre Liebe frisch? Bei der Kühle ist es heute natürlich gut möglich.
Ja, beim Eisessen. Ne?
Okay.
Ist gerade nicht so häufig möglich, aber ja. Wir haben Eis in meinem Gefrierschrank. Und dann sage ich, Schatz, hol doch mir mal ein Eis. Und dann weiß ich wieder, ach, es ist alles gut. Aber ansonsten mögen wir es tatsächlich auch heiß. und machen gerne Wellness zusammen. Also wir freuen uns schon auf den Frühjahr, wenn wir unseren aufblasbaren Whirlpool wieder in den Garten stellen können, da reinsteigen können bei entweder Sonnenschein oder Sternenhimmel, ein Sektchen oder ein Glas Wein aufgemacht wird und zusammen getrunken wird und einfach Zeit füreinander haben. Ne?
Feiern Sie den Valentinstag?
Wir feiern den Valentinstag nicht mehr so. Wir genießen einfach jeden Tag und ich mag ja keine Schokolade, wissen Sie ja, ich kriege also sowas nicht, ich kriege auch keine Blumen.
Ja.
Ne? Dafür hat mein Mann kein Händchen und ich brauche es auch nicht. Ist nicht unbedingt meins, aber ich kriege ein leckeres Frühstück, ich kriege einen leckeren Kaffee, einen leckeren Cappuccino und dann verbringen wir den Tag, gehen mit dem Hund Gassi, spielen ein paar Brettspiele, das ist so unsere gemeinsame Leidenschaft und wir verleben einfach so den Tag, wie er kommen mag und
ja.
Das passt dann voll.
Also das Miteinander ist für sie das Geschenk an dem Valentinstag.
Total. Das ist für mich das Geschenk des Lebens, muss ich sagen.
Also wie sieht jetzt Ihr Valentinstag aus?
Ja, es ist ein Sonntag, ne?
Ja.
Sonntag ist Kirche. Auch wenn wir gerade keinen Gottesdienst feiern, bin ich in der Kirche ansprechbar. Wir haben offene Kirche. Und das heißt, ich werde eine Runde mit dem Hund in den Garten. Und dann werde ich zur Kirche fahren, werde da eine Stunde sein. Und dann komme ich nach Hause und ich warte auf ein leckeres Frühstück mit Kaffee. Und ja, und dann starten wir so den Tag.
1000 Schritte.
Haben Sie Ihrem Mann schon mal ein Liebesgedicht vorgetragen?
Ein Liebesgedicht? Ich schreibe total gerne Briefe oder so, aber Liebesgedichte, nee, weiß ich nicht.
Nee, das klingt jetzt so abwertend.
Nee, gar nicht, aber ich wüsste nicht, warum sollte ich, also, ich glaube, ich würde mich nicht irgendwie an den Laptop setzen oder so und ein Gedicht raussuchen und ihm dann vortragen. Ich glaube, ich würde lieber meine eigenen Worte suchen.
Okay.
Na, also,
ich habe mal für 1Live bei einer Umfrage so viele Liebeszitate gesammelt, dass ich anschließend daraus ein Liebesgedicht gemacht habe. Ich müsste jetzt mal mein Handy rausholen.
Perfekt.
Dann spiele ich Ihnen das mal vor. Wie gesagt, es sind O-Töne von der Straße, von ganz normalen Menschen. Hören wir mal rein.
Mein Sonnenlicht. Mein Hasi.
Mein Engel.
Mein Hasi-Pupsi-Bärchen.
Mit deiner lebensfröhlichen Art bringst du mich immer zum Lachen.
Du gibst mir Kraft, du gibst mir Halt.
Du bist mein Fels in der Brandung und die Vernunft, die ich nicht habe.
Du bist die richtige Frau für mich.
Mein Sonnenlicht.
Mein Hasi.
Mein Engel.
Mein Hasi-Pupsi-Bärchen.
Ich hoffe, dass die nächsten 40 Jahre genauso schön werden wie die letzten.
Ich möchte gerne mit dir alt werden.
Du bist mir wichtiger als mein eigenes Leben.
Du bist mein Leben.
Mein Sonnenlicht.
Mein Hasi.
Mein Engel.
Mein Hasi-Pupsi-Bärchen.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Mega schön, total berührend.
Wie würden Sie Ihrem Mann denn Ihre Liebe bekunden? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist mein absoluter Ankerpunkt, mein Ein und Alles. Ich kann mich immer auf dich verlassen. Du bist für mich da. Ich liebe dein Lächeln, ich liebe es, dich von der Seite anzublicken. Ich liebe deinen Popo. Er hat nämlich einen schönen Fußballpopo. ich liebe es einfach, wie du mich aushältst jeden Tag mit allem, was ich manchmal für Macken habe, dass du mir Eis bringst, wenn ich es möchte, dass du den Hund mit mir möchtest und dass du einfach alles für mich gibst und dass ich mich immer auf dich verlassen kann.
Und hat Ihr Hasi-Pupsi-Bärchen auch einen Kosenamen?
Auf jeden Fall nicht Hasi-Pupsi-Bärchen, da werden wir ja nur noch zu Gange mit sprechen. tatsächlich ist es ganz witzig, weil von Anfang an war es irgendwie so, dass wir uns gar nicht beim Vornamen oder so genannt haben. Also der Alex ist nicht für mich Alex, der Alex ist für mich Schatz. Und ich bin nicht Denise, sondern ich bin auch Schatz. Und das ist immer ganz witzig, wenn wir so mit anderen Leuten zusammen sind, so auf Freizeiten oder so, wo man sich dann auch mal den ganzen Tag sieht. Und es bei uns immer nur so heißt, Schatz, kannst du mal dies, kannst du mal das? Oder Schatz hier so, ne? Und alle lachen sich immer tot, weil es immer nur Schatz, Schatz, Schatz heißt. So ist das bei uns. Das ist bei uns Selbstverständlichkeit geworden. Heute brauchten Sie ja die Gummistiefel nicht, aber dafür warme Schuhe, ne?
Ja.
Haben Sie die eigentlich von Ihrer Frau, oder?
Ja, genau. Sehen auch so aus,
perfekt.
Ne?
Ja, super. Also Sie können sich die Schuhe miteinander teilen.
Ja, wir haben beide 42. Geil, oder?
Das ist witzig. Das müssen wir auch noch erzählen. Das ist cool.
War es die Liebe zu Gott, die Sie zur Theologie gebracht hat?
Ja, komplett. Ich komme aus einem nicht sehr religiösen Haushalt. Meine Schwester ist nicht konfirmiert. Mein Papa kann das Vaterunser nicht. Und ich habe aus Jux und Dollerei, weil ich die Erste in meiner Familie sein wollte, die studiert, gesagt, erst ich möchte Jura studieren. Und dann hatte ich eine ziemlich coole Religionslehrerin.
Ja.
Und das hat mir einfach super Spaß gemacht. Ich hatte tierisch viele Fragen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Theologie studieren. Ich hatte nichts damit am Hut. Meine Konfirmation war auch eher so leidlich. Also war keine besonders tolle Erfahrung, war einfach, war da.
Ja.
Und war okay. aber mehr auch nicht. Ja, und dann habe ich in der 9. Klasse ein Praktikum beim Pfarrer gemacht. Wie gesagt, aus Jux und Dollerei. Und es hat mir so gefallen, dass ich quasi da geblieben bin.
Okay.
Ich habe dann Kinder- und Jugendarbeit ganz viel gemacht in Wanne-Eickel und habe gemerkt, dass es genau meins ist. Einfach.
Woran haben Sie das festgemacht?
Weil ich etwas erfahren durfte. Ich durfte erfahren, dass ich geliebt bin, so wie ich bin.
Okay.
Ich habe eine ziemlich Scheiß, darf man Scheiß sagen?
Ja.
Gut, ich habe eine ziemlich scheiß Realschulzeit gehabt.
Ja.
Mit ganz viel Mobbing und ja, ich war immer klein und pummelig und dazu auch noch zu gut in der Schule.
Okay.
Das mochten die Mitschüler nicht so. Und das habe ich dann leidlich erfahren dürfen. Das heißt, ich hatte auch kaum Freunde. Und wenn ich Freunde hatte, hatte ich Freunde, die das eher ausgenutzt haben. Mhm. Und ich war auch, und ich bin auch immer noch ziemlich naiv und fall da gerne drauf rein. Und dann durfte ich aber in der Kirche erfahren, dass da jemand ist, der gar nicht guckt, ob ich klein, dick, dünn, ob ich immer weiß, was ich sagen soll oder so, sondern ja, der einfach in mein Herz hineinschaut und der sagt, ey, ich hab dich lieb, so wie du bist. Und das hat mich mitten ins Herz getroffen. Ach, wir sind am Valentinstag, wie perfekt.
Sehr schön.
Und ja, und das hat mich so beeindruckt, dass ich dabei geblieben bin, immer mehr erfahren habe, immer mehr eigene Erfahrungen machen durfte. Das heißt, ich habe ganz viel angefangen zu predigen, so.
Ja.
Das hat anfangs total blöd geklappt. Ich habe kein Wort rausbekommen, sozusagen, obwohl ich mir das alles aufgeschrieben habe, aber...
Ja. Das muss man ja auch üben, vor Menschen zu
total
reden.
Total, ja. Ich habe gezittert, ich zitter manchmal immer noch, okay, über den Knien so, ne?
Ja.
aber...
Aber das können Sie jetzt unterm Talaia verstecken.
Das stimmt, ja, das ist echt nicht schlecht, ja. Nee, aber ich habe halt gemerkt, dass es total meins ist, weil ich gemerkt habe, ich muss gar nicht allglatt reden. Mhm. Weil manchmal fehlt mir zum Beispiel das Verb oder so.
Ja.
Und das ist dann halt so, ne, weil es bei mir aus dem Herzen kommt.
Ja.
Na, weil ich einfach total begeistert davon bin, in Anführungsstrichen begeistert.
Aber das ist es ja auch, worum es letzten Endes geht.
Total, ja.
Mit dem Herzen sprechen.
Ja. Genau. Und das kommt bei den Menschen tatsächlich auch an. Also das merke ich, dass
da echt authentisch ist auch.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Was lieben Sie an Ihrem Beruf als Pfarrerin besonders?
Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten.
Ja.
Ob die viel mit Kirche am Hut haben oder nicht, ist mir dabei völlig egal, weil ich merke, dass Menschen mir gegenüber meistens sehr offen sind, weil ich von der Kirche komme. Und sie sich dann mir gegenüber öffnen. Und ich versuche das eben so zurückzugeben,
ja,
dass ich mich nicht irgendwie verschließe, sondern dass ich bin. Und dass man dann in guten Austausch kommt und dass man dann vielleicht sogar eine Hilfe oder Stütze sein kann mit Gott im Rücken. Und deswegen, das muss ich jetzt einmal noch mal ganz kurz ergänzen,
ja, sehr gerne,
ist meine große Leidenschaft, Beerdigungen zu machen.
Och.
Ja, ich liebe es. Vor allen Dingen, wenn wir so Wetter haben wie heute,
ja,
weil ich weiß, dass da irgendwie, also weiß ich auch, wenn es regnet, aber ich weiß, dass da Gott am Werk ist. Und ich merke, dass ich für Menschen gerade in diesen Situationen irgendwie Worte finden kann, die sie selber nicht finden.
Dann sind Sie also nicht sprachlos, dass Sie sagen, oh, wieder schwierig heute, schwer.
Ja, doch. Also
traurige Gesichter.
Ja, ich hatte... letztens meine erste Beerdigung von einer, die mit an Corona gestorben ist.
Ja.
Es hat mich total berührt irgendwie. Habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich eigentlich da nicht so mega emotional bin. Na, also ich bin immer empathisch und bei den Leuten und so.
Ja.
Aber mich greift das nicht mehr so, weil das hört sich voll abgedroschen an. Es ist gar nicht so, ne? Aber ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, was das angeht.
Ah, okay.
Vielleicht so, ne? Also ich... bin schon emotional dabei, aber ich müsste jetzt nicht selber weinen oder so.
Mhm.
Mich hat das überrascht, dass mich das so mitgenommen hat. Und von daher bin ich auch, also das ist ja trotzdem diese emotionale Ebene, die man hat, ne? Und die da mitspielt, aber ich fühle mich danach immer beseelt, total beseelt und glückselig,
ja,
weil ich weiß, das tat denen gerade gut.
Das heißt, weil sie den Menschen Trost gegeben haben.
Und das ist, finde ich, ganz, ganz viel Glück,
ja,
und ganz viel Segen.
Ja.
Na, und deswegen macht mir das so viel Spaß und deswegen liebe ich das an meinem Beruf.
Lieben Sie Hochzeiten?
Natürlich liebe ich Hochzeiten. Also ich glaube, in meinem zweiten Leben wäre ich Weddingplanerin gewesen. Sie wissen ja gar nicht. Ich habe nämlich tatsächlich in meinem Vikariat eine Hochzeit von 4 Hochzeiten und eine Traumreise gemacht. Also ich war mit Hochzeiten schon im Fernsehen.
Nein.
Ja, doch.
Davon und müssen Sie mir erzählen.
Ja, gerne. Ich wurde, also beziehungsweise unsere Gemeinde in Herten wurde gefragt, wäre das eine Möglichkeit, die wollten das gerne in der Erlöserkirche in Herten machen. Und dieses Paar. Und dann wurde ich gefragt, weil, ja, ich bin jung und die haben gedacht, vielleicht macht es ja, ne? Weil die anderen waren ein bisschen skeptisch. Wir hatten vorher einen Radiogottesdienst, das war so aufwendig und so.
Ja.
Also gar nicht nur, weil es Fernsehen kam, sondern, ne? So. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, ne? Gerne. Habe ich früher, als ich mich auf die Hochzeit vorbereitet habe, gerne eh selber geguckt. Und dann habe ich mich mit dem Paar getroffen und es hat auch irgendwie sofort gepasst.
Ja.
Wir waren auf einer Wellenlinie und im Endeffekt war das überhaupt kein Aufwand. Die sind einfach gekommen und haben das gemacht. Und dann war ich ganz aufgeregt, als es dann kam. Und ich muss sagen, ich habe selten so wohlwollend von Kirche im Fernsehen reden hören wie da. Weil ich habe selbst von diesem Frank, der das ja da so ein bisschen anleitet, total positive Kritik bekommen. Und ja, irgendwie die 4 Bräute, die das beurteilt haben, haben das auch ganz positiv beäugt. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht.
Heißen eigentlich alle Hochzeitsplaner Frank? Weil ich kenne das ja aus Vater der Braut. Da hieß der auch Frank.
Ach so.
Ja, ja.
Weiß ich nicht.
Als ich das letzte Mal im Fernsehen dachte, mir, ey, das ist doch jetzt eine Parodie, oder?
Also ich hatte keinen Hochzeitsplaner, von daher habe meine Hochzeit selber geplant.
Aber Sie haben auch gerade von einem Frank gesprochen.
Ja, das ist dieser Weddingplaner, der das halt alles bewertet. So wie bei Shopping Queen, der Guido.
Ja, ja.
Ne? Ja.
Okay. Was ist das denn eigentlich für ein Gefühl, wenn man vor so einem Paar steht und ihnen den Segen gibt?
Oh, das ist mega beeindruckend. Das ist einfach total die Ehre und Würde, dass man das machen darf. Ne? Also ich finde dass es dieses Amt eine total tolle Ehre und ja, einfach total beeindruckend ist, wenn man da steht. Aber bei einem Paar finde ich das total, weil man hat ja so ein bisschen jetzt auch selber Geschichte mit denen gehabt. Ne?
Ja.
Man hat sich ja mit denen getroffen, man hat von ihnen gehört. Hat das Ganze irgendwie aufgeschrieben und dann gibt man denen den Segen und ich finde, das fühlt sich so ein bisschen an wie eigene Schmetterlinge im Bauch.
Aha, schön.
So, ne, dass man irgendwie merkt, da passiert gerade was.
Ja.
So, ne, es bewegt sich ja auch in den Gesichtern und das ist wie, wenn ich Ihnen davon erzähle, dann kriege ich auch Gänsehaut, da kriege ich auch meistens Gänsehaut.
Sind Sie denn schon mal zu einer Hochzeit eingeladen worden von einem Pärchen? Als Pfarrerin jetzt, nicht als Gast?
Ja. Tatsächlich ja, und zwar schon bei meiner ersten Hochzeit, die ich gemacht habe in Herten damals noch. Also sie haben in meiner Heimatgemeinde in Krange geheiratet, in der Kirche, und deswegen sollte ich das auch machen. Und man hat irgendwie sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlinie sind. Ne?
Ja.
Also so ist auch so eine kleine Freundschaft daraus entwickelt. Und dann haben sie mich eingeladen. Ich war erst total nervös und wusste gar nicht, wie gehst du damit jetzt um? Ne?
Ja.
Gerade kurz im Abend. Und dann habe ich aber angenommen und die haben auf der Zeche Zollverein geheiratet und es hat so Spaß gemacht. Ich habe da so ein bisschen die Hochzeit tatsächlich dann noch aufgemischt und man darf das ja gar nicht laut sagen, ne? Aber es gab dann auch leckere alkoholische Getränke und naja, sagen wir es mal so, mein Mann musste mich nachher abholen.
Also gut, dann hat es ja doch Spaß gemacht.
Es hat super Spaß gemacht.
Ja.
Ja.
Sie haben ja auch ein Vorgespräch mit den Pärchen.
Ja. Ich mache sogar immer meistens 2.
Okay.
Ja, bei mir ist es wichtig, dass ich, also für die Pärchen ist erstmal wichtig, dass organisatorisch alles stimmt.
Ja.
Ne, also Lieder, wie das so abläuft und so. Mir ist aber wichtig, dass ich die Leute auch kennenlerne. Also es gibt ein Gespräch mit mir, wo es wirklich nur darum geht, wie habt ihr euch selber kennengelernt, was ist euch wichtig aneinander, was liebt ihr aneinander. Meistens sage ich einfach, erzählt doch einfach mal drauf los.
Ja.
Und wenn es passt, kommt da ganz viel.
Okay. Hatten Sie auch schon mal so ein Pärchen vor sich sitzen, wo Sie gedacht haben, ey Leute, lasst es lieber, das dauert nicht lange?
Ich tatsächlich persönlich noch nicht. Ich habe von Fahrerinnen und Fahrern gehört, die sagen, oh, Ja, also ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, dass die sich irgendwann mal scheiden lassen, aber ich sage es besser nicht, so nach dem Motto. Ne? ich weiß nicht, ich würde mir das gar nicht, ohne das jetzt abschätzen zu meinen oder so, ich würde mir das gar nicht anmaßen wollen, ne? Weil, ja, vielleicht merkt man irgendwie vom Gefühl her, ach, im Moment wirkt das irgendwie noch alles ein bisschen strange oder so. Aber es kann sich ja auch alles noch ganz anders entwickeln und so, ne? Und letztendlich, naja, ich bin ja auch noch ein bisschen fromm und gläubig, ne?
Ja.
Sie kriegen ja den Segen Gottes zugesprochen und ich glaube, Gott kann da ganz, ganz viel bewegen.
Gibt es denn noch die Formel, bis das Tod euch scheidet?
Bei mir dürfen Paare immer alles auswählen, was sie bei einer Trauung, also es gibt feste Texte, aber sowas dürfte man bei mir auch mal sagen, nö, muss nicht sein. Ne? Also wir haben immer vorgefertigte Muster und wenn mal was ganz, also gewisse Texte wie die Evangelien und so müssen dabei sein. Aber man darf auch sagen, nö, möchte ich nicht.
Ja.
Ja.
Also ist jetzt nicht mehr zwingend vorgeschrieben, dass man das
macht? Nee. Zwingend vorgeschrieben ist bei mir ganz, ganz wenig.
Okay. Kommt es denn vor, dass Sie denn auch mal zu Pärchen gerufen werden oder dass Pärchen bei Ihnen vorbeikommen, die Eheprobleme haben?
Das ist noch nicht vorgekommen tatsächlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal kommt. Im Moment habe ich ja noch keine richtige Fahrstelle inne, ich bin ja noch im Probedienst.
Ja.
Ne? Also ich bin zwar Seelsorgerin und es kommen auch viele Menschen auf mich zu, die Probleme haben und so, aber das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber das kann ich mir gut vorstellen, weil dafür sind wir ja auch einfach da. Ne? Also ich finde es, also Ehe und Partnerschaft ist Arbeit. Also es muss ja nicht nur Eheprobleme sein, es können ja auch einfach Probleme in Beziehungen sein. Ne?
Ja, klar.
Und mich bewundert das total, wenn man sagt, ey, wir reiben uns gerade so aneinander oder wir haben irgendein Problem und wir möchten das mit jemandem besprechen. Was gibt es Schöneres?
Ja, klar.
Ne, mega mutig. Total gut. Also ist immer gerne.
Ja. Ist hiermit aufgerufen. Wenn Sie Probleme in der Ehe haben, wenden Sie sich bitte an Frau Bongers.
Oh Gott, ich mache aber keine Versprechungen. Ich bin nur da.
Ne? Ja, natürlich.
2000 Schritte.
Ist Liebe, wie Paulus schrieb, wirklich die wichtigste Tugend von allen?
Auf jeden Fall. Da muss ich ein bisschen ausholen.
Ja.
Für mich ist Gott die Liebe. Ja? Und das heißt, also vom Wesen her, Gott ist die Liebe. Und wenn Gott die Liebe ist, boah, es tut mir leid, aber das ist hier wirklich viel Schnee. Ich muss mal kurz...
Gehen Sie doch auch auf dem Geräusch. Also ich muss das mal kurz erklären. Wir stapfen hier gerade durch einen riesigen Schneehaufen und ich hatte mir einfach mal den geräumten Weg ausgesucht. Während Frau Bongers halt mal eben schön durch das tiefe geläuft.
Genau, Gott ist die Liebe und wenn er wesenhaft die Liebe ist, geht alles aus dieser Liebe hervor. Ob das diese Welt ist, ob das ich bin, ob das Sie sind.
Ja.
Jeder stammt irgendwie aus dieser Liebe, aber das ist auch Gerechtigkeit, Wut, Strafe. Alles geht aus dieser Liebe hervor. Und von daher ist die Liebe erstmal das Wichtigste, weil darauf beruht alles. Und daraus kann auch alles entstehen. Daraus entsteht Friede, daraus entsteht Gerechtigkeit, daraus entsteht Nächstenliebe.
Ja.
Weil wenn ich selber Liebe erfahre, kann ich mich anderen Menschen mit Liebe zuwenden.
Sind Sie in die Liebe verliebt?
Ich glaube, man hört es mir an, oder?
Definitiv.
Ja, ich bin total verliebt in die Liebe, weil was gibt es Schöneres, als wenn sich Menschen mit Liebe begegnen?
Im letzten Teil würde ich gerne mit Ihnen noch mal so ein wenig über Nächstenliebe sprechen.
Ja.
Ist Nächstenliebe ohne Selbstliebe möglich?
Ich glaube schon, dass es geht, aber man sollte Liebe erfahren haben.
Mhm.
Weil man muss es wissen, was Liebe für einen bedeutet.
Ja.
Hallo. Hallo. Und man muss irgendwie aus der Liebe ja Kraft, also man gibt ja Liebe nur weiter, wenn man selber liebt. Geliebt wird.
Ja, genau.
Also daraus zieht man ja die Kraft, andere Menschen zu lieben.
Ja. Das ist die Grundvoraussetzung im
Grunde
genommen.
Genau.
Wo beginnt denn für Sie Nächstenliebe und wo hört sie auf?
Nächstenliebe beginnt einfach schon im ganz Kleinen, wenn man sieht, dass jemand gerade Hilfe braucht, wenn man sieht, dass es jemandem nicht gut geht. Und das ist manchmal gar nicht so schwer. Ich kenne das von mir selber. Ich ziehe mich gerne in mich selbst zurück, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn man das aber erkennt, dann hat man schon eine ganz große Begabung für Nächstenliebe. Mhm. Aufhören tut sie, wenn man stetig nur an sich selbst denkt und wenn man irgendwie nicht diese offenen Augen und Ohren hat für den anderen. Und häufig hört Nächstenliebe auch bei Angst auf, weil man Angst davor hat, zu klein zu werden oder nicht gesehen zu werden. Und man sich deswegen in den Vordergrund stellt, ne? Und deswegen den anderen vielleicht auch vergisst.
Das ist mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig.
Noch nicht?
Nee.
Das heißt, also ich gebe Ihnen ein ganz klassisches gesellschaftliches Beispiel.
Ja.
Mein Mann arbeitet beim Arbeitsamt, hat ganz viel mit Menschen zu tun, denen es nicht so gut geht.
Ja.
Und die beschweren sich ganz häufig darüber, dass Menschen hierher kommen, denen es angeblich besser geht.
Mhm.
Die ja gar nichts dafür können, dass sie, ne? Sie kommen hier einfach hin, und denen geht es dann scheinbar besser in ihren Augen. Ich glaube, das tun sie nicht, weil sie diese Menschen nicht mögen, weil die kennen die ja gar nicht.
Mhm.
Ne? Das tun sie, weil sie Angst haben, dass sie selbst zu kurz kommen.
Ah, so meinst du.
Und dann nicht gesehen werden. Und von daher glaube ich, dass Nächstenliebe halt auch aufhört, wenn man wirklich davor Angst hat, klein zu werden, schwach zu sein vielleicht auch.
Ja. Haben Sie noch ein Beispiel für gelebte Nächstenliebe für mich?
In der Gemeinde erwähne ich das ganz häufig in den Predigten, weil mir das total wichtig ist, die Menschen nicht herauszufordern oder zu sagen, jetzt macht mal, ne? Sondern ich möchte die Menschen ermutigen, zu sehen, wo der andere vielleicht Hilfe braucht. Gerade sind es ganz viele einsame Menschen bei uns in der Gemeinde, die niemanden haben, mit dem sie reden können.
Ja.
Und ich fand das total klasse. Kurz vor Weihnachten haben Leute bei uns in der Gemeinde gesagt, auch wir können noch zu älteren Leuten gehen mit Maske und mit Laptop und denen den Weihnachtsgottesdienst nach Hause bringen.
Schön.
Und das ist doch gelebte Nächstenliebe.
Das ist gelebte Nächstenliebe, definitiv.
Also ja, ich bin endlich einer Meinung.
Das
Blind Dave wird doch ein bisschen besser, glaube ich.
Ich habe doch keine Krise festgestellt.
Okay, sehr gut.
Würden Sie sagen, das Tragen von Schutzmasken, also Mund-Nasen-Bedeckung, ist auch schon eine Form von Nächstenliebe?
Das ist komplett Nächstenliebe, weil wir dadurch Menschen schützen.
Ja.
Und es ist ja auch eine gewisse Aufopferung, ne? Also mir fällt es manchmal schon mal schwer, wenn ich nur so eine Stunde einkaufen bin oder so. Aber die Leute, die bei Rewe oder Aldi sitzen und den ganzen Tag tragen müssen,
na klar.
Dann haben die noch eine Brille auf und die besteht genauso wie bei meinem Mann. Das ist nicht so einfach, ne?
Ja, das kenne ich auch.
Und von daher ist es eine gewisse Aufopferung. Wir tun das, um Menschen zu schützen und um uns gegenseitig zu schützen. Und von daher ist es auf jeden Fall Nächstenliebe.
Ja. Würden Sie denn andersrum denn sagen, die Leute, die jetzt, sag ich mal, Corona leugnen, die dagegen Demos machen, die sich da eng zusammenstellen auf die Straße, das gab es ja auch, ich sag mal, jetzt vor dem letzten Lockdown ganz häufig, dass es diese Demos gab, Menschen völlig achtlos halt miteinander umgegangen sind. Tragen diese Menschen keine Nächstenliebe in sich?
Es wäre ganz schön anmaßend von mir, wenn ich das behaupten würde, glaube ich, weil ich glaube, dass das Verhalten es zeigt, dass sie in dem Moment keine Nächstenliebe zeigen. Mhm. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie keine Nächstenliebe in sich tragen.
Ja.
Vielleicht tun sie das gerade, wie ich gerade schon gesagt habe, aus Angst irgendwie oder darauf, weil die das sehr lästig finden oder weil die den Sinn darin nicht sehen, weil sie das nicht verstanden haben. Was weiß ich, ne?
Ja.
Gibt bestimmt 1000 Gründe. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass sie vielleicht woanders eine Begabung haben, wo sie Nächstenliebe zeigen.
Mhm.
Ja? Und da sind ja auch ganz viele Menschen drunter, die ganz unterschiedlich sind, wie sie und ich. Und ich glaube, wir beide zeigen auch Nächstenliebe ganz anders.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, da gehe ich von aus. Rund 31 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich.
Ja.
Ich finde, das ist ja auch schon, das Ehrenamt an sich ist ja auch schon eine Form von Nächstenliebe.
Also das Ehrenamt ist, finde ich, komplett Nächstenliebe. Selbst wenn man das nicht immer aus dem Grund der Nächstenliebe macht,
ja,
bewirkt man damit ja Nächstenliebe, weil man irgendwem was Gutes tut.
Ja.
Na, ob das im Verein ist, im Fußballverein oder bei uns in der Kirchengemeinde. Man ist für Menschen da und tut etwas Gutes. Was gibt es Schöneres? Und da ist doch Liebe total da.
Ja. Darf man eigentlich, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, auch darf man irgendwie auch Anerkennung und Dankbarkeit erwarten?
Ja, bitte. Also,
oder widerspricht das der Nächstenliebe?
Nein, das hat ja damit, also ich finde das ganz normal, dass man sich erhofft, dass jemand Danke sagt.
Ja.
Ne, also, oder dass man zumindest irgendwie, man muss nicht immer nur Danke hören,
ja,
sondern man muss vielleicht einfach gesehen haben, dass man dadurch etwas beim anderen bewegt hat.
Hm.
Ne, also das merke ich ganz häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, auch wenn das nicht immer ehrenamtlich ist, dass wenn ich denen was zugesprochen habe oder denen irgendwie was Gutes getan habe, dass sich da was verändert.
Ja.
Und das gibt mir wieder Kraft und Mut, weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und deswegen ist Wertschätzung im Ehrenamt sowas von wichtig. Und sollten wir viel, viel mehr fördern. Oder will ich viel, viel mehr fördern.
Ja.
Und liegt da einen großen Punkt in meiner veramtlichen Tätigkeit drauf. Weil ich Menschen anleiten möchte, Menschen zu fördern, mhm, und zu begleiten.
Ja. Ich habe diese Frage im Grunde auch gestellt, weil ich das nämlich auch in der Praxis auch schon anders erlebt habe.
Ja.
Dass dann gesagt wurde, ja, wieso? Du hast das doch und machst das doch von dir aus. Na? Also ja, wenn man etwas geleistet hat oder so, wieso, ja, machst du das doch freiwillig? Dafür, ne? Entschuldigung, da muss ich doch jetzt nicht für dankbar sein im, ja, Grunde genommen. Deswegen habe ich das irgendwie gefragt, weil,
ja,
die Wertschätzung ist nämlich nicht immer da. Und die begegnet nicht immer den Leuten, die sich
ja,
engagieren. Egal, ja, ob im Fußballverein oder an der Tafel oder sonst irgendwo. Oder bei der Tafel, nicht an der Tafel.
Ich glaube tatsächlich, dass man natürlich so argumentieren kann. Ne?
Ja.
Und es ist vielleicht auch in gewisser Weise richtig, so zu argumentieren, weil ich glaube, das ist auch ein Stück weit etwas, was einen dann bewegt. Aber trotzdem ist dann ja auf der anderen Seite irgendwie die Nächstenliebe nicht so richtig da, wenn man sagt, ja, ey, du hast das doch alles nur aus Nächstenliebe herausgetan, aus Freiwilligkeit, jetzt lebt damit auch so.
Ja.
Sondern ich möchte das ja wertschätzen, ich möchte ja sagen, ey, wie cool, dass du das für mich tust.
Ja.
Na, und wie
oder
cool,
für mein Kind oder für,
genau,
wen auch immer.
Ist wurscht.
Ja.
Nur, dass man irgendwie so ein bisschen zeigt, das, was du tust, macht Sinn,
ja,
und ich sehe das auch.
An welcher Stelle überfordern wir das Ehrenamt?
Also wir überfordern das Ehrenamt auf der einen Seite, wenn wir zu viel Wert da hineinlegen, also wenn wir unsere gesamte Gesellschaft darauf aufbauen.
Ja.
Ne? Und wenn ich das jetzt ganz klar auf die Ehrenamtlichen umwälze, überfordern wir die, wenn wir ihnen einfach nicht zeigen, wo ihre Grenzen vielleicht auch manchmal sind. So, ne? Also ich sehe das in der Kirche ganz häufig und ich erlebe das bei mir auch. Viele Menschen können einfach total schlecht Nein sagen. Und wir überfordern die Menschen, wenn wir sie dann immer mehr in andere Dinge reinstecken und das so ein bisschen in Anführungsstrichen ausnutzen.
Mhm.
Ich finde, Ehrenamt besteht daraus, dass ganz viele Menschen zusammenkommen, die mit unterschiedlicher Begabung da sind. Und ich habe die Funktion und die Aufgabe als leitende Person zu sehen, wer passt in welche Funktion und wer passt in welche Aufgabe und Gabe,
mhm,
und das mit den Menschen zu entdecken.
Ich habe bei der Fragestellung auch so ein bisschen an die gesamtgesellschaftliche, ja, politische Verantwortung gedacht. Überfordern wir das Ehrenamt nicht, wenn wir, ich sag mal, die Armut auf die Tafel abschieben? Das heißt, wenn wir uns darauf verlassen, naja, die werden schon die Menschen nicht verhungern lassen.
Also zum einen glaube ich, das tun wir nicht. Weil wir auch als Staat ganz, ganz viel bieten für Menschen, denen es nicht so gut geht. Wir sind nun mal ein sozialer Staat und daran glaube ich auch immer noch.
Ja.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass es solche Institutionen, Angebote gibt, weil es Menschen gibt, die an unserem System irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht teilhaben können.
Mhm.
Und von daher braucht es einfach total schwellenlose, ohne Herausforderungen, Möglichkeiten, wo Menschen hingehen können und sich einfach etwas holen können, was sie in ihren Grundbedürfnissen befriedigt.
Ja.
Und vielleicht nicht nur in den Grundbedürfnissen, sondern auch manchmal in Liebe, weil die Menschen sind ja auch ganz viel häufig dafür da, um einfach mal ein gutes Wort zu sprechen.
Hm.
Ich glaube, wir überfordern das aber, das System, wenn wir nicht sehen, dass diese Institutionen und diese hilfeleistenden Institutionen manchmal selber Hilfe brauchen.
Ja.
Ne, und Unterstützung und auch Wertschätzung.
Gibt es eine Stelle, wo Sie sagen, da müsste Kirche eigentlich mehr machen?
Ich mag sowas nicht, tatsächlich.
Die Frage jetzt, oder?
Ja, ich mag das nicht, zu sagen, Kirche muss da und da mehr machen. Ich finde es interessant, was kann ich tun? Ne? Wo kann ich vielleicht noch mal etwas bewegen? Und das auf mich persönlich, jetzt im ganz Kleinen natürlich, in der Gemeinde und auf Kirche, glaube ich tatsächlich, dass wir mit so Aktionen wie dem Seenotrettungsschiff im Mittelmeer eine Menge tun und da uns diesen Herausforderungen weiter stellen dürfen, mit Gottes Hilfe, und weiter diesen Menschen, die da ihr Bestes tun, wo auch immer, ist ja nicht nur im Mittelmeer, sondern auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland, ja, einfach diese Menschen weiter sehen, wertschätzen und unterstützen.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Okay, Frau Bongers, wir sind am Ende unserer Liebeschritte. Gibt es etwas, was Sie heute am Valentinstag den Liebenden noch mit auf den Weg geben möchten?
Ich wünsche den Menschen, dass sie nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die sie lieben. Und dass sie nicht vergessen, dass sie Gott liebt. So wie sie sind.
Mhm. Vielen Dank.